Deutschlandfunk Nova. Update.
Otto Warmbier has just passed away. He spent a year and a half in North Korea.
US-Präsident Donald Trump bestätigt, der Student Otto Warmbier ist tot. Der 22-Jährige war gerade erst aus Nordkorea zurück in die USA gebracht worden. Dort war er monatelang in Haft. Bei seiner Rückkehr war er im Wachkoma, hatte schwere Hirnschäden. Der Tod des US-Studenten ist unser erstes Thema im Update bei Deutschlandfunk Nova mit Peter Neuhaus.
Update. I knelt down by his side and I hugged him and I told him I missed him and I was so glad that he made it home.
So hat Otto Warmbiers Vater vor einer Woche das Wiedersehen mit seinem Sohn in Ohio beschrieben. Der 22-Jährige war da wohl schon seit Monaten im Koma. Seine Eltern hatten das lange nicht gewusst. Erst vor kurzem hatte das diktatorische Regime in Nordkorea Informationen über den Zustand des Studenten rausgegeben. Eine Chance, dass er wieder gesund wird, gab es offenbar nicht. In einem Statement schreiben die Eltern, ihr Sohn habe seine Heimreise beendet. Er sei im Kreis seiner ihn liebenden Familie gestorben. Otto Warmbier war vor anderthalb Jahren mit einem Veranstalter für Abenteuerreisen nach Nordkorea gekommen, von China aus. Als er wieder zurückfliegen wollte, wurde er auf dem internationalen Flughafen von Pyongyang festgenommen. Der Student soll in seinem Hotel versucht haben, ein Propagandaplakat mitgehen zu lassen. Es folgte ein Schauprozess, in dem Warmbier zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt wurde, wegen Straftaten gegen den nordkoreanischen Staat. Im Prozess flehte er um sein Leben.
Please think of my family. Please save my life.
Das waren die letzten Worte, die seine Familie von ihm gehört hat. Was danach passierte, stellt die kommunistische Führung in Nordkorea so dar. Der 22-Jährige sei an Botulismus erkrankt, einer Vergiftung, die vor allem durch verdorbene Lebensmittel ausgelöst wird. Nachdem Warmbier eine Schlaftablette genommen habe, sei er nicht mehr aufgewacht. Die Ärzte in den USA bezweifeln das. Vor einer Woche beschrieb ein Neurologe in Cincinnati den Zustand des Studenten.
Er versteht keine Wörter und ist sich seiner Umgebung nicht bewusst. Er hat nicht geredet.
US-Ärzte führen das auf schwere Verletzungen des Gehirns zurück. Wahrscheinlich eine Folge von Sauerstoffentzug und vorübergehendem Herzstillstand. Auch seine Familie sah keine Chance auf Heilung. In einer Mitteilung zum Tod ihres Sohnes schreibt sie:
Leider war angesichts der schrecklichen Misshandlungen in den Händen der Nordkoreaner für unseren Sohn kein anderes Ergebnis möglich als das Traurige, das wir heute erlebt haben. Er war zu Hause und wir glauben, das konnte er spüren.
Auch US-Präsident Trump sieht die Schuld bei der Diktatur in Nordkorea.
Wenigstens haben wir ihn zu seinen Eltern nach Hause bringen können. Sie waren so froh darüber, obwohl er in solch schlimmem Zustand war. Es ist ein brutales Regime, aber damit werden wir fertig.
And we'll be able to handle it.
Bei der Frage nach Vergeltungsmaßnahmen warnen Experten wie Michael Green vom Center for Strategic and International Studies.
Nordkorea hat Raketen und Nuklearwaffen, die Japan und Korea treffen und möglicherweise Amerika bedrohen können. Und es sind 3 weitere US-Bürger in Nordkorea gefangen, die wir rausholen wollen.
Um das Leben dieser US-Bürger nicht zu gefährden, wird es wohl keinen Militärschlag geben. Es ist aber möglich, dass die US-Regierung noch schärfere Sanktionen gegen Nordkorea verhängt. Schärfere Strafen forderte im Bayerischen Rundfunk auch der Deutschlanddirektor der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, Wenzel Michalski. Man müsse jeden Handel mit Nordkorea stoppen, Konten sperren und die Reisefreiheit von Regimegrößen aufheben.
Nordkorea ist in den Schlagzeilen, aber immer nur, wenn sie Raketen starten. Das ist das größte Freiluftgefängnis der Welt ist, darüber reden die wenigsten.
Der Reiseanbieter, mit dem Otto Warmbier von China aus nach Nordkorea geflogen ist, hat Konsequenzen gezogen. Die Agentur Young Pioneer Tours will keine Reisen für US-Bürger nach Nordkorea mehr organisieren. Die Risiken seien zu groß geworden.
Kein Kommentar, doch Meinung. Der Fall Otto Warmbier löst heftige Diskussionen im Netz aus. Gemüller twittert: Sagen wir es offen, Otto Warmbier wurde vom nordkoreanischen Staat ermordet. Besat Podrematsch schreibt auf Facebook: Der Tod von Warmbier offenbart uns nur eine vage Vorstellung davon, was die Menschen in Nordkorea tagtäglich durchmachen müssen. Und er fügt noch hinzu: In zahlreichen Berichten über die Menschenrechtsverletzungen wurde der Massenmord in koreanischen Arbeitslagern dokumentiert. Doch kein Mord hat es bis jetzt als Topmeldung in die westlichen Medien geschafft.
Maria Anicewski drückt ihr Beileid aus und fährt fort. Es sollte uns daran erinnern, dass noch viele andere Unschuldige wegen politischer Propaganda gefangen gehalten werden und nicht genug unternommen wird, um sie zu befreien. Michael Krehn stellt eine Gegenfrage. Was hätte man denn tun sollen? 50 Millionen Dollar zahlen, einmarschieren und den Krieg anfangen? Marco Bachmann kann den Studenten nicht verstehen. Wer immer noch meint, einen Abenteuerurlaub in Nordkorea machen zu müssen, dem kann man nun wirklich nicht mehr helfen. Warum fliegt man dorthin? Hendrik Hendricks meint, und wieder wird nichts passieren. Ein paar Staaten werden die schreckliche Tat mal wieder verurteilen und schwuppdiwupp geht der Alltag weiter.
Was sonst noch wichtig war?
Autos sollen sich in Zukunft selbst steuern. Fachleute haben jetzt für Deutschland festgelegt, unter welchen rechtlichen und ethischen Bedingungen das funktionieren könnte. Eine Ethikkommission vom Bundesverkehrsministerium hat 20 Grundsätze aufgeschrieben. Den wichtigsten Punkt nennt der Vorsitzende der Kommission, der ehemalige Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio. Jedes Menschenleben ist gleich viel wert.
Qualifizierende Merkmale des Menschen sind immer unzulässig. Nicht nur verfassungsrechtlich, sondern eben auch ethisch.
Bei einem Unfall darf zum Beispiel das Leben eines Kindes nicht gegen das eines alten Menschen abgewogen werden. Das Auto darf also nicht entsprechend programmiert werden. Außerdem soll der Fahrer vor Datenmissbrauch geschützt werden. Denn wenn die Autos vernetzt und zentral gesteuert werden, wäre eine Totalüberwachung möglich. Verkehrsminister Alexander Dobrindt hatte die Kommission eingesetzt. Er geht davon aus, dass vollautomatisiertes Fahren sicherer werden könnte als ein Mensch am Steuer.
Deswegen ist einer der wesentlichen Punkte im Bericht der Ethikkommission, dass automatisierte und vernetzte Fahrten sogar ethisch geboten sind.
Die Leitlinien wurden erstellt von Juristen, Ingenieuren und Vertretern der Autoindustrie, aber auch von einem Philosophen und einem Verbraucherschützer. Deutschlandweit hat es heute Razzien gegen Hasskriminalität im Netz gegeben. Laut Bundeskriminalamt ging es hauptsächlich um Volksverhetzungen von rechts. Durchsucht wurden auch die Wohnungen von zwei Verdächtigen aus der linken Szene. In einem Fall war ein Hasskommentar gegen die sexuelle Orientierung eines Opfers der Anlass. An den Razzien waren über 20 Polizeidienststellen beteiligt in fast allen Bundesländern.
Wir machen da mal einen Strich drunter. 22 Länder in der Welt, 13 in Europa haben die Ehe für alle. Dass da bei uns irgendwas zusammenbricht, auch nicht im konservativen Lager, glaube ich nicht. 83% der Deutschen wollen das.
Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt wollte mit ihrer Partei Tempo machen beim Thema Ehe für alle. Heute hat das Bundesverfassungsgericht aber entschieden, der Bundestag kann nicht dazu gezwungen werden, über die Ehe für alle abzustimmen. Das Gericht hat einen Eilantrag der Grünen abgewiesen. Die Grünen wollten erreichen, dass der Bundestag noch vor der Sommerpause und damit vor der Bundestagswahl über den Gesetzentwurf abstimmt. Seit 2013 liegen mehrere Entwürfe beim Rechtsausschuss. Eine Abstimmung wurde aber immer wieder vertagt. Die Richter sagen, das muss zwar in angemessener Zeit passieren, aber der Bundestag legt selbst fest, wann.
Was noch wichtig wird?
Eine umstrittene Doku zum Thema Antisemitismus wird jetzt doch im Fernsehen laufen, und zwar morgen und dann gleich auf zwei Sendern. Auch Arte nimmt den Film Auserwählt und ausgegrenzt, der Hass auf Juden in Europa, ins Programm. Grund dafür ist nach Angaben des deutsch-französischen Kultursenders die Entscheidung der ARD, den Film morgen im Ersten zu zeigen. Damit die französischen Zuschauer nicht ausgeschlossen bleiben, zieht Arte nach und zeigt die Dokumentation zeitversetzt um 23 Uhr. Der Sender hatte eine Ausstrahlung des Films erst abgelehnt. Die Begründung, der Film behandle das zentrale Thema Judenhass nur in einigen Teilen und habe deshalb den Auftrag verfehlt. Außerdem spricht Arte von handwerklichen Fehlern. Die ARD will die Kritikpunkte in einer Diskussionsrunde nach dem Film aufgreifen.
Und sonst in der Welt?
Israel baut erstmals seit 25 Jahren eine neue Siedlung im Westjordanland. Zuletzt wurden vor allem bestehende Siedlungen ausgebaut. Heute hat Ministerpräsident Benjamin Netanyahu aber getwittert, die Bauarbeiten haben angefangen, wie ich es versprochen habe. Nach Jahrzehnten habe ich die Ehre, der Regierungschef zu sein, der eine neue Siedlung in Judäa und Samaria baut. Ein Sprecher von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas sagte, der Baubeginn sei eine gefährliche Eskalation und ein Versuch, die Bemühungen der USA zu untergraben. US-Präsident Donald Trump setzt sich dafür ein, die Friedensverhandlungen im Nahen Osten wieder aufzunehmen, die seit mehr als 3 Jahren brach liegen. In Portugal kämpfen hunderte Feuerwehrleute weiter gegen die schwersten Waldbrände seit Jahrzehnten. Die größten Feuer in der Region um Pedro Grau Grande, 150 Kilometer nördlich von Lissabon, sind nach Angaben der Behörden inzwischen weitgehend unter Kontrolle. In der Nähe ist aber ein weiterer Brandherd entstanden, der durch den Wind schnell angefacht wird. Die Wälder dort sind total trocken, in der Gegend herrschen Temperaturen von mehr als 40 Grad. Auf der Flucht vor den Bränden sind bisher 64 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten wurden am Wochenende auf einer Schnellstraße vom Feuer eingeschlossen und verbrannten in ihren Autos. Portugals Ministerpräsident António Costa hat eine Untersuchung angeordnet. Er will unter anderem wissen, warum die Kommunikation der Sicherheitskräfte nicht funktioniert hat und warum die Straße nicht gesperrt war. In Indien protestieren Ärzte gegen einen neuen offiziellen Ratgeber für Schwangere. Darin rät die Regierung Müttern unter anderem, schmutzige Gedanken abzustellen und sich stattdessen Bilder von hübschen Babys anzusehen. Vor allem aber regen sich die Mediziner über den Rat auf, kein Fleisch und keine Eier mehr zu essen. Das halten sie sogar für gefährlich, denn vor allem Frauen in Indien sind jetzt schon oft unterernährt. Und das ist laut den Ärzten mit ein Grund, warum Indien eine der höchsten Sterberaten von Müttern bei der Geburt hat. Die Mediziner sehen in dem neuen Ratgeber für Schwangere nur einen weiteren Schritt der hindu-nationalistischen indischen Regierung, Fleisch aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Der zuständige indische Gesundheitsminister dagegen meinte, das Heft vereinbare die Weisheit mehrerer Jahrhunderte.
Wissensnachrichten.
Sie gilt als besonders eigenwillig, sie muss gefüttert werden, sie hart. Katrin Sielke aus den Wissensnachrichten. Ist nicht gemeint, es geht um die Katze. Mit über 13 Millionen Exemplaren ist in Deutschland kein anderes Haustier so beliebt. Warum?
Weil sie den Menschen immer sehr genutzt hat. In der Stadt ist sie als Hausfreund vielleicht ersetzbar, aber im Ländlichen sehen wir das ja noch. Da jagt sie Mäuse und Ratten, die sonst die Ernte anfressen würden und Krankheiten übertragen würden. Und weil die Katze uns schützt, konnte sie im Laufe der Jahrtausende auch die Welt erobern. Es gibt sie inzwischen nämlich überall auf der Welt, abgesehen von der Antarktis.
Wissenswertes über die Katze. Eine neue Studie erklärt jetzt, wo sie ursprünglich herkommt.
Ja, und die Antwort ist aus dem Nahen Osten, von der arabischen Halbinsel. Das hat ein internationales Biologenteam jetzt rausgefunden durch eine Genanalyse. Die haben mumifizierte Katzenreste oder auch aus der Steinzeit oder aus Wikingergräbern analysiert und mit dem DNA-Material der heutigen Hauskatze verglichen. Rauskam, dass alle heutigen gezähmten Arten auf eine einzige wilde Rasse zurückgehen.
Wann und wie ist diese wilde Katze zur Hauskatze geworden?
Das war vor ungefähr 9000 Jahren, ungefähr zu der Zeit, als auch der Mensch sesshaft geworden ist. Und der hat die wilde Katze dann zur Hauskatze gezähmt und aus ihr einen treuen Jäger in Haus und Hof gemacht, also ein Nutztier quasi. Und vom Nahen Osten aus ging die Hauskatze dann einmal über den Landweg, über die Türkei nach Europa und dann in die Welt und einmal über Ägypten nach Europa in die Welt, zum Beispiel über Handels- und Kriegsschiffe. Und in den heutigen Katzenarten, Hauskatzenarten, finden sich beide Genlinien, also die ägyptische und die türkische, wieder.
Die Hauskatze ist also ein Phänomen der Globalisierung. Ein weiteres globales Phänomen ist das Wetter. Und das kann auch zum globalen Problem werden. Forscher aus Hawaii haben eine große Hitze prognostiziert.
Genau, und die haben sich die Wetterdaten aus den letzten 40 Jahren angesehen und dazu die Sterbefälle wegen Hitzetod. Und demnach sind aktuell 30% der Weltbevölkerung mindestens 20 Tage im Jahr extremer Hitze ausgesetzt. Und im Jahr 2100, das ist so lange auch nicht mehr hin, werden es schon 50% sein. Und nach deren Berechnungen sogar noch mehr, wenn die Luftverschmutzung nicht gestoppt wird.
Extreme Hitze. Wann wird Hitze denn gefährlich für den Menschen?
Wenn der Körper wegen der Temperatur erhitzt und die Hitze dann nicht mehr nach außen abgeben kann, also in die Umgebung. Und je höher die Luftfeuchtigkeit, desto schwieriger wird das für den Körper. Und wenn eine bestimmte Schwelle dann erreicht ist, die von der Außentemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der eigenen Fitness auch abhängt, dann kann der Körper überhitzen und das kann auch tödlich enden.
Noch ein ganz anderes Thema, Mode. Die scheint keinen mehr zu interessieren.
Ja, wenn man sich die Absatzzahlen anschaut, jedenfalls immer weniger. Das Branchenblatt Textilwirtschaft hat gemeldet, dass die Modehändler dieses Jahr fast 9% weniger Klamotten verkauft haben. Und auch letzten Winter waren die Verkäufe schon deutlich eingebrochen.
Warum ist das so?
Das ist ein großes Rätsel. Also eine Konsumforscherin schreibt dazu, dass Klamotten einfach nicht mehr so einen großen Stellenwert haben wie vor ein paar Jahren noch. Also ein bestimmtes Handy ist jetzt ein viel größeres Statussymbol. Aber ein anderer Konsumforscher schreibt, dass die Mode zurzeit einfach so gleich und beliebig ist, dass gar nichts Neues angeboten wird, von dem der Verbraucher dann glaubt, es unbedingt zu brauchen. Also sprich, die Textilbranche sei selber schuld.
Die Wissensnachrichten von Katrin Sielka. Vielen Dank.
Wetter.
Am Abend und in der Nacht gibt es nur wenige Wolken. Nur am Alpenrand kann es einzelne Gewitter geben. Die Temperaturen gehen runter auf um 8 Grad im Norden und 20 Grad am Oberrhein. Morgen wird es im Süden wieder sonnig und heiß mit bis zu 34 Grad. Im Norden dagegen mehr Wolken. Es bleibt aber meist trocken. Am Donnerstag wird es dann noch etwas wärmer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.